Lach- und Sackgeschichten. Zwei Väter, kein Plan. Der Podcast mit Olli und Basti. Yeah.
Ja, herzlich willkommen zu Lach- und Sackgeschichten, Folge 27. Diesmal nicht nur zwei Väter kein Plan, sondern zwei Väter ohne Plan und einer mit.
Genau.
Und zwar haben wir heute als Gast, ich bin dann mal Vater, Kai Schlattmann. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, natürlich. Zunächst mal möchte ich mich zu der Gruppe zählen, die auch oft keinen Plan hat, bevor ich überhaupt anfange. Ja, meinen Namen habt ihr schon genannt. Ich bin Kai von Ich bin dann mal Vater. Ich habe eine Tochter, bin 38 Jahre. Ich influenze, wenn man das so nennen darf, über den Familienalltag, Gefühle, die man so als Dad hat. Und vor allem auch bin ich Resilienztrainer für Erwachsene und Kinder. Und ja, ich lerne ständig dazu, durch die Kleine auch, und guck, dass ich auch nach bald 6 Jahren, beziehungsweise es sind schon 6 Jahre, lerne ich immer noch jeden Tag dazu, was alles so geht und was nicht.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das geht uns genauso.
Ne? So eine never-ending story, oder?
Ja, ich meine vielleicht, da können wir auch schon mal am Anfang, haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht einfach mal von sich aus sagt, was macht ein Vatersein eigentlich für uns aus?
Mhm. No. Wollt ihr beginnen oder soll ich beginnen?
Ja, Olli, beginn du mal ruhig.
Soll ich anfangen?
Ja,
beginn du. Was macht Vatersein für mich aus?
Ja.
Also die Balance aus Chaos und ich sag mal die Balance oder ja, quasi die Balance zu finden zwischen Alltag und meinen Kindern.
Ja.
So, da so eine Balance reinzubringen einfach, das macht das Vatersein für mich aus. Natürlich die Liebe zu den Kindern und so chaotisch sie auch manchmal sind, das macht es einfach für mich aus, da so die Balance halten zu können, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
Ja, und vielleicht knüpfe ich da mal an. Also bei mir, ich hatte so einen total coolen Moment, habe ich dem Olli auch schon erzählt, irgendwie, dass mein Ältester, mit dem habe ich gequatscht gestern, und der hat im Moment keine so leichte Zeit. Der ist jetzt aufs Gymnasium gekommen und so, dann die erste Klassenfahrt, musste abgeholt werden und alles gar nicht so easy. Mhm. Und dann habe ich aber mit ihm ein ganz cooles Gespräch gehabt gestern und auch mit ihm über Männlichkeit, Männlichkeitsideale, so, und habe ihn dann mal gefragt, so, war ich tatsächlich sehr gespannt, wer denn so seine Vorbilder sind. Mhm. Und tatsächlich, also ich habe es ihm nicht in den Mund gelegt, und das ist wirklich so, er hat gesagt, ja, Papa, du und der Olli. Hey, nice. Das fand ich tatsächlich, das ist runtergegangen wie Öl. Hey. Da muss ich sagen, habe ich fast ein Tränchen vergossen. Also das fand ich wirklich sehr rührend und sehr ehrlich von ihm. Und das fand ich auch total cool. Weißt du, das ist, wo ich sage, ja, ey, deswegen bin ich gerne Vater.
Lohnt es sich, Vater zu
sein. Ja, eben.
Ja, genau.
Er ist
so die
halt
kleinen Momente noch, die hinzukommen, wo du einfach was zurückbekommst.
Genau.
Es ist ja nicht alltäglich, dass du, klar, allein durch die Präsenz der Kinder kriegst du immer was zurück und dass es deine sind. Es gibt trotzdem nochmal so extra Momente, wo du richtig merkst, ey,
absolut.
Das macht richtig Spaß, um Vater zu sein.
Total.
Und,
Ich finde.
Bei dir, Kai?
Also erstmal, das ist ein Ritterschlag, finde ich, in meinen Augen, wenn das der Sohn, das ist ja das, was wir eigentlich erhoffen, dass irgendwann das eigene Kind sagt, du bist mein Vorbild. Und ich, in meinen Augen macht das Vatersein schon genau das aus, was ihr auch gesagt habt, also so die Balance irgendwie zu halten. Wichtig ist für das, was du jetzt gesagt hast, Basti, ich kann dich ja auch Basti nennen, oder?
Ja, logisch,
ja, okay. Auf
jeden Fall. Unbedingt.
Das ist einfach so, das ist so, das sagt man halt einfach irgendwie. Man sagt so Basti und Olli auch.
Ja,
so. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass so Präsenz statt Perfektion, also zum Beispiel, dass du jetzt gesagt hast, okay, ey, ist kein Problem, dass ich dich jetzt abhole, dass man einfach da ist zum Beispiel, das macht's für mich aus. Sicherheit geben, so wie du es jetzt auch gemacht hast mit mal den abholen, wenn es jetzt mal nicht so rund läuft, und dann das Vorleben quasi, dass man nicht jetzt immer der Starke sein muss. Ja. Und dass es eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Also, dass man das nicht so von oben herab, so jetzt zum Beispiel in dem Fall gesagt hätte, oh Gott, um Himmels Willen, was bist du für ein Weichei? Oder reiß dich mal ein bisschen am Riemen oder so. Ich finde, das macht's aus. Also eigentlich der Balanceakt zwischen, ein bisschen zwischen Vater sein, also dieses, man muss ja schon manchmal schon irgendwie seinen Schuh so durchdrücken, hätte ich jetzt fast gesagt, so seinen Stil, weil manchmal geht's halt einfach nicht anders. Dann muss es halt auch ein bisschen konsequenter sein, aber in solchen Momenten kommt es halt darauf an, dass du nicht der ultimative Hardcore-Dad bist, sondern der bist, der einfühlsam ist. Also das macht schon aus. Also so wie das ist ja das, was ich mir wünsche. Also wenn dein Sohn oder deine Tochter dir sagt, ja, du bist mein Vorbildpapa, dann hast du eigentlich in meinen Augen genau das gemacht, was ein Vater ausmachen sollte. Und dann hast du eigentlich alles.
Größte Feedback, was du kriegen kannst.
Ja, safe.
Ist einfach so.
Beste. Ja, also wenn es in solchen Situationen kommt und du fragst einfach mal nach und dass er dann das so sagt, ist traumhaft. Also was willst du denn mehr? Dann machst du ja alles richtig eigentlich. Und man sollte sich ein bisschen davon lösen, dass man dieses perfekte Elternsein, also das ist so, ist moralisch so hoch, so unfassbar groß aufgeladen, dass es immer dieses perfekte Elternsein irgendwo geben muss, dass es manchmal einfach nur reicht, jemanden von der Klassenfahrt abzuholen und nicht da denjenigen raushängen zu lassen, der dann irgendwie noch verurteilt oder so. Ja. Ist eh schon schwer, wenn peinlich vielleicht auch und
klar.
Eine unangenehme Situation für den einfach, ne?
Ja, safe.
Vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch am nächsten Tag in die Schule oder später, wenn die andere, also wenn der Rest der Klasse dann zurückgekommen ist, dann auch wieder in die Schule gehen zu müssen an diesem Tag. Wo dann vielleicht damit rechnen kannst, dass andere sagen, oh, guck mal, der wurde abgeholt.
Ja. Oder, ne? So ein bisschen Versagungsängste, genau. Man sagt, boah, ich hab's jetzt doch nicht, hätte ich mich mal zusammengerissen und so. Und das ist schon nicht ohne, das stimmt, ja.
Und was ist die aus deiner Sicht wichtigste Eigenschaft als Vater? Ich meine, das haben wir jetzt quasi schon mehr oder weniger behandelt, ne?
Ja, das ist schon so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, also Verlässlichkeit. Wichtig ist in meinen Augen immer Ruhe bewahren. Also es konnte mein Dad so unfassbar gut, wenn der, es war so ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn der nervös wurde, dann wurden alle nervös. Und solange mein Dad irgendwie so der war, der nicht nervös war, wussten wir alle, okay, es ist alles cool. Was zum Beispiel die wichtigste Eigenschaft, es gibt mehrere. Ich finde zum Beispiel auch, dass man Emotionen aushalten muss als Dad. Also wenn es dann mal so richtig heftig knallt, möchte ich mal behaupten. Und du musst so einfach dieses, ich sage immer so, wenn sie so ihre 5 Minuten haben und dann so ihre Emotionen irgendwie nicht so richtig im Griff haben und die Gefühlsregulation nicht so richtig funktioniert, weil sie es einfach noch nicht können, dass du diese Gefühle aushalten kannst, Emotionen. Es ist wie so bei Trauern, also jeder trauert ja anders und jeder hat irgendwie andere Gefühle und so, das finde ich wichtig. Und was ganz wichtig ist, was ich immer sehr geschätzt habe an meinem Dad, war, dass er auch Fehler zugeben konnte. Also der war so, ja okay, hast recht, war vielleicht auch nicht so gut, entschuldige bitte. Das sind so meine Eigenschaften. So die wichtigsten. Aber
war dein Dad ja schon echt super fortschrittlich, weil ich meine, so viele Väter der Generation, und tatsächlich, jetzt sehe ich meinen Vater auch wieder zu, da ist so eigene Fehler zugeben, ist da doch noch sehr, sehr schwierig, ne, so sich entschuldigen.
Ja.
Nicht selbstverständlich. Also cool, dass der da schon so weit war.
Ja, das war nicht immer so. Ich glaube, das kam mit dem Alter, weil man dann irgendwie so mit dem ein bisschen mehr gequatscht hat. Also ich kann mich auch an Situationen erinnern, dass ich zu Hause war und über irgendwas mich aufgeregt habe und dann kam schon der Satz so, jetzt stell ich nicht so an. Ist er halb so wild oder was ist denn jetzt so schlimm daran oder so, wo ich hätte eigentlich gebraucht, dass jemand sagt, okay, ich kann es verstehen, ich hatte auch mal Angst oder was weiß ich so in die Richtung. Ja. Also das war auch nicht immer so. Also es ist jetzt nicht so, dass er der fortschrittlichste Dad war, das muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber er war schon so, dass ich sagen müsste, so wünsche ich mir, dass ich auch werde, so selbstreflektiert, dass man im Nachgang sagen kann, gut, hätte war vielleicht auch nicht so richtig.
Ja. Aber jetzt, welche Eigenschaft als Vater schätzen denn deine Frau und deine Tochter an dir?
Humor, sagen sie immer. Also ich bin immer sehr witzig und also gegenüber meinen, also wenn man sich selber sagen, man ist witzig, das hört sich immer so eigenartig an, aber das schätzen sie. Also ich hätte jetzt fast so gedacht, ob Geduld, aber eigentlich bin ich nicht so der geduldige Typ, das ist nicht der Fall, aber dass ich zuhöre und die Gefühle ernst nehme, also wenn jetzt irgendjemand traurig ist oder wenn ich habe da so einen feinen, also ich laufe nicht wie so ein Trampel durch die Wohnung oder so, also ich kriege das schon mit, das schätzen sie mehr an, schützen sie schon an mir, so Geduld, zuhören. Was ist bei euch?
Bei mir würde ich auch sagen, so die Flexibilität, Spontanität, tatsächlich so dieses Einfühlungsvermögen. So, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Talent dafür, Emotionen zu erkennen und auch da die richtigen Fragen zu stellen. Das war jetzt gerade beim Großen irgendwie wichtig, weil ich meine, da ist ja einfach so, da geht's halt wirklich schon oft ans Eingemachte. Da merkst du auch teilweise, krass, hoppla, der ist ja doch ganz schön reflektiert jetzt so mit 11. Na, und mit dem kannst du dich wirklich richtig gut unterhalten. Und dann auf der anderen Seite merke ich halt einfach echt, dass er das super, weil er hat nicht so einen guten Zugang zu seinen Gefühlen oder entdeckt das erst. Und da merkt er halt irgendwie, da ist mit mir jemand da, der halt wirklich da Gefühlen auch guten Namen geben kann.
Ja. Erwähnst du ja häufiger, ne? Dass du so oft das dann das Ventil bist, quasi, und da quasi so der Papa-Talk oder wie nennst du es immer, wenn er spazieren geht?
Ja, quasi der Doktor-Talk oder was
auch immer.
Das ist ja auch gut. Ich meine,
dafür bin ich halt nicht so der handwerklich und was weiß ich, dafür bin ich da der letzte Otto.
Herzlich willkommen in meinem Leben.
Herzlich willkommen in meinem Leben. Jeder hat seine Stärken. Wie ist denn bei dir, Olli?
Ja, ich würde auch sagen, dass ich auch Emotionen erkennen kann, ne? Oder spüren kann und dann dementsprechend auf meine Kinder eingehen kann. Aber ich glaube, was am meisten die Kinder an mir schätzen, ist einfach meine Verrücktheit. So. Ich bin einfach so der Clown, so. Ich meine, ich arbeite beruflich auch mit Kindern. Man muss irgendwo so ein Clown sein und so ein Entertainer. Und ich glaube, das schätzen meine Kinder zum größten Teil mehr, dass ich einfach manchmal verrückt bin. Manchmal selber meine eigenen Grenzen nicht so kenne und dann plötzlich merke, ups, ist vielleicht noch für die Kinder. Ja, das ist so, glaube ich, meine größte Stärke einfach. Und dann diese Ruhe einfach zu bewahren auch in gewissen Situationen. Da bin ich, glaube ich, auch so, würde ich jetzt mal so salopp behaupten, der stärkere Part dann in der Familie. Ja, und dementsprechend ist das eine gute Kombi. Verrücktheit, aber auch Ruhe bewahren zu können. So, ich glaube, da ist auch eine ganz gute Balance, die da so entstanden ist.
Okay.
Was ist denn für dich und deine Frau die größte Herausforderung, wenn es darum geht, nicht nur Eltern zu sein, sondern auch ein Paar zu bleiben? Das ist, glaube ich, heutzutage die größte Herausforderung, oder?
Jetzt bin ich gespannt. Ja, safe. Das gehört zu den Herausforderungen, die du im Voraus gar nicht so kennst. Also ich habe eine gute Bekannte, Heike vom Hede, die hat darüber ein Buch geschrieben. Und die behandelt dieses Thema so das erste Jahr lang wir, also das heißt ein Jahr lang wir, glaube ich, heißt das Buch. Und die hat darüber auch philosophiert und da gibt's unter anderem Zeitmangel, Müdigkeit, Alltagsorganisation. Das sind so Sachen, die in meinen Augen so, um ein Paar bleiben zu können oder dass man es auch bleibt, sind es so ein paar, zum Beispiel der Zeitmangel. Also man muss sich im Voraus bewusst sein, dass man einfach gar nicht mehr die Zeit hat, sich so aufeinander einzustellen. Das finde ich, ist immer wichtig, dass man das weiß. Müdigkeit. Müdigkeit ist der ultimative Endgegner in meinen Augen. Also da, wo man früher, ja, keine Ahnung, nochmal sich vielleicht unter die Bettdecke nochmal irgendwie so, keine Ahnung, eine Stunde gejagt hat, hätte ich fast gesagt. Das macht man ja heute nicht mehr. Man ist ja froh, wenn man im Bett liegt. Und wenn man es will, das ist ja so, also, dass man da jetzt so sein, und ich sag's jetzt auch so, wie es ist, dass das Sexleben so bleibt, wie es ist. Zumindest nicht in der ersten Zeit. Also, es gibt ja ganz viele, was sich umstellen, und da muss sich auch der Mann bewusst sein, dass er gar nicht mehr diesen Stellenwert hat in der Beziehung, wie jetzt ohne Kind. Also du bist nicht mehr der Prince quasi vielleicht auch und du, da gibt's jetzt so einen kleinen Stöpsel, der dazwischen liegt und die Frauen sind voll auf Kindererziehung und Stillen und die müssen erstmal mit ihren eigenen Gefühlen und Hormonen regulieren. Also das muss man erstmal sich als Mann bewusst werden. Dann muss man natürlich auch wieder irgendwie sich auch rankämpfen, hätte ich fast gesagt. Also vielleicht so wieder neu erobern so ein bisschen, weil die sind natürlich auch, die haben ja so viel durchgemacht, das können wir als Männer ja eigentlich, wir können es im Ansatz erahnen, du kannst es dir vorstellen und versuchen nachzuvollziehen, aber ich meine, Hormone, dann das Wochenbett und sowas alles, das sind alles solche Sachen, die da mit reinspielen. Das im Grunde genommen hat man ja gar keine Ruhe mehr, weil immer irgendjemand da ist oder man dieses Overtouched, wovon man immer spricht, dass Frauen ja ganz oft so overtouched sind, weil das Kind einfach dauerhaft an denen dranhängt quasi. Da haben die halt auch keinen Bock mehr, dass die dann da auch noch der alte Herr dran rumschraubt oder so. Kann ich auch nachvollziehen. Also das ist alles, sind alles solche Dinge, die damit spielen. Und wenn man sich das als Mann bewusst ist, dass man da vorsichtig sein muss, ich glaube, dann versteht man erst, was Paar sein bedeutet, weil man muss da zusammen durch. Dann muss man aber auch zum Beispiel auch, das fällt vielen auch schwer, dass man den, dass man sich auch selber Zeit nimmt und quasi sagt, so, und jetzt, wenn man es kann, wir konnten es zum Beispiel auch nicht, dass wir die Kleinen irgendwie zu Oma und Opa geben oder sowas, sondern dass man guckt, dass man sich irgendwie seinen Space schafft.
Ja.
Also das ist ganz wichtig, also dass man sich die Momente, die man hat, auch nutzt. Also es ist nicht viel, und es wird ja auch besser. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man so die ersten, dass man, wenn das Kind kommt, es einfach nur noch schlechter wird.
Nee.
Und also das fand ich jetzt nicht so. Man muss sich einfach nur bewusst sein, dass man da auch dran arbeiten muss. Also dass das von alleine kommt, da verlieren sich vielleicht auch viele Paare auf dem Weg dann nach der Geburt. Und da finde ich es zum Beispiel, wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, jetzt habe ich so einen ewig langen Monolog gehalten, wäre es der Zeitmangel, dass man den in den Griff kriegt, dass man irgendwie Zeit für sich findet und wenn es nur ein kurzer Kuss ist in der oder man macht sich einen Kaffee oder man
aus die kleinen Gesten halt.
Genau. Dann die Müdigkeit, die muss man immer wieder bedenken. Dann die Alltagsorganisation, also man muss sich zum Beispiel, wenn sich die Frau um alles kümmern muss und der Mann geht nur arbeiten und kommt zurück und legt sich wieder hin, das ist alles so, dann hat die natürlich auch keinen Bock, da abends noch auf die Couch zu legen und den alten Herrn zu kraulen oder sowas, ne? So, was man früher vielleicht gemacht hat. Und sich näher bewusst schaffen. Das ist so meine Überlegung.
Ja, tatsächlich kann ich mitgehen, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Oh, ja.
Muss ich sagen, also sehe ich genauso, ne? Also zwischendurch sich mal Auszeiten gönnen eben.
Mhm. Ich glaube, die Kunst, also ist ja noch nicht mal so, dass nicht die Möglichkeit besteht, dass man die Kinder mal in Anführungsstrichen loswerden kann, sondern man denkt einfach nicht dran. Hm. Ich glaube, die Kunst ist, daran zu denken, dass du zusammen dir diesen Space schaffst.
Ja.
Mhm. Ne? Den Space schaffen ist nicht das Thema, sag mal, für viele, für manche vielleicht schon, aber Gott sei Dank bei uns geht's, ne?
Bei mir ist schon auch, bei uns ist schon auch schwieriger.
Das ja, so wegen der Distanz und so, aber bei uns ist zum Beispiel relativ, also meine Eltern, die wohnen, nicht mal einen Kilometer Luftlinie weg. Mhm. Die sind mittlerweile auch schon überfordert mit zwei. Ne? Wenn die mal 3-4 Stunden hatten, dann sind die auch aus der Puste. Mhm. Aber es ist möglich. So. Und man vergisst aber einfach oft, weil man sich an diesen Rhythmus einfach gewöhnt hat, dass die Kinder immer um einen herum sind. So, du vergisst manchmal zu sagen, ey, komm, Samstagmorgen, wir rufen mal meine Eltern an und fragen mal nach, komm, ne, können die Kinder mal ein paar Stündchen zu euch und wir machen was Schönes.
Ja.
Man vergisst es einfach. Oft. Hm. Das ist, finde ich,
und ich meine tatsächlich so, bei uns ist dann so, ich meine, wir haben ja 3 und dann ist manchmal so, dass man vielleicht besser mal, ich meine, die Kleine können wir gut bei euch parken und wenn dann tatsächlich, dann haben wir auch so letztes Mal gemacht, wo ich mal mit meiner Frau unterwegs war bei der Karnevalsveranstaltung.
Ja.
Da war die Kleine hat bei euch übernachtet, dann hatten meine Eltern nur noch die beiden Jungs, in Anführungsstrichen nur noch, aber es war ganz okay, ist besser, als wenn die dann alle 3 haben, weil 3 auf einmal.
2 sind weniger als 3.
Ja, einfach so.
Ja, das ist so. Aber das ist, bei uns war es zum Beispiel nur das Einkaufen. Also, dass man einfach einkaufen konnte und einfach durch den Supermarkt latschen konnte, ohne dass irgendjemand sagt, darf ich dies haben, darf ich das haben? Und laufen und du musst dann ja dem Kind die ganze Zeit hinterher rennen und so. Also, das sind so das hat auch schon gereicht. Also wir könnten es auch nicht. Wir haben, unsere Familie wohnt auch 470 Kilometer entfernt. Wir machen das, wir sind auch gar nicht mehr, es ist auch gar nicht mehr daran zu denken, dass wir zu zweit unterwegs sind. Also wir haben sie immer mit dabei oder einer geht alleine. Also so it is.
Ja.
Das muss man, ist halt so. Aber es ist schon nice, wenn man das mal bei der Oma sagen kann, ey, Oma, kannst du dich vielleicht mal, wir wollen gerne einkaufen gehen oder wir wollen Abend essen gehen. Das reicht ja schon manchmal. Es macht schon viel aus, ja.
Ja.
Ja. Woran scheiterst du denn in der Erziehung deiner Tochter regelmäßig so?
Boah, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich glaube, dass ich kein geduldiger Mensch bin. Und da ist natürlich das Hauptargument, dass ich ungeduldig bin. Also wenn ich so, Mini, komm jetzt bitte. Und sie und kennt ihr das, wenn du sagst,
wenn es nicht schnell genug geht?
Ja, also wenn es nicht schnell genug geht, das ist schon schwierig gesagt, wenn man dann zum Beispiel so, oh, gerade war das auch wieder so, dann sag mir, gehst du jetzt bitte mit ins Bett, gehst du jetzt bitte mit ins Bad und es ist einfach gar nichts. Also es ist so, als wenn einfach offline. Es passiert nichts. Und du fragst 3-4 Mal und es kommt gar keine Reaktion. Wenn wenigstens eine Reaktion käme manchmal, das ist dann, da bin ich dann, da wäre ich so ungeduldig. Da versuche ich mich aber immer selbst zu regulieren quasi. Dann, wenn so manchmal diese Phasen sind, wo ich was erklären muss und es kommt immer wieder die Anschlussfrage und immer wieder die Anschlussfrage und du sagst, ja, weil das so und so ist. Ja, aber warum? Weil das so und so ist. Aber wieso macht man das denn so? Und dann kann man nicht einfach sagen, der Ball ist rund und reicht jetzt gerade mal so. Die eigenen Erwartungen, da scheitere ich ganz, ganz häufig in meinen Augen.
Ja.
Und ich bin der gefühlt inkonsequenteste Dad fucking all time, glaube ich. Also wenn ich.
Ich finde immer so, Konsequenz ist immer sowas, musst du dir manchmal auch leisten können, ne? Also das ist immer die Frage so, wie ist gerade dein eigenes Kapazitätslevel, wie ist deine Energie?
Ja.
Also tatsächlich muss ich sagen, dann ist immer die Frage, welche Schlacht willst du kämpfen, ne?
Manchmal. Ja, aber so bei bestimmten Sachen muss man ja so konsequent bleiben. Also wo du so sagst, da sind meine Frau und ich dann so echt wohl konsequent. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es um Süßigkeiten zum Beispiel geht oder so, oder wenn wir abends, sie guckt halt eine Folge, sie guckt immer 2 Folgen Bluey. Und manchmal bin ich einfach so phlegmatisch und dann ist es halt einfach auch gemütlich, einfach da auf dem Sofa zu liegen neben ihr und dann fragt sie, darf ich noch eine? Und eigentlich ist die Regel nein und dann fragt sie ganz lieb und dann, gut, da bin ich dann schon echt der schlechte Dad. Oder wenn man jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, sie will eine Pommes haben, ja gut.
Ja,
ein bisschen Eigennutz, weil ich dann immer die Pommes aufesse.
Genau.
Aber,
ja, total.
Aber ja, das ist schon, wo sie eigentlich nicht sollte. Ja, you know what I mean.
Definitiv.
Mhm.
Jetzt mal zum anderen Thema. Du bist ja auch Elterncoach.
Ja.
Und mit welchen Themen wenden sich denn Eltern am häufigsten an dich?
Okay, also das ist wirklich so die Frage. Also Eltern kommen immer so eigentlich darüber, wo wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Ja, die, wie werde ich geduldiger? Ich lasse mich immer von meiner, ich lasse mich von meinem Kind übertriggern. Wie Wut und Emotionen sind ganz oft das Thema, Grenzen setzen, Überforderung. Da fragen halt viele und dann so ein bisschen Selbstzweifel und Schuldgefühle. Also wenn man halt mal so aus seiner Haut fährt quasi. Und man wollte das nicht, aber es ist halt einfach das Ende der Zündschnur erreicht. Ich meine, ihr werdet es mit Sicherheit auch kennen, wenn man, wenn es die ganze Zeit nur geht und es ist einfach, du merkst, heute ist einfach der Wurm drin. Und dann hast du, irgendwann machst du, dann explodierst du quasi kurz einmal. Und in dem Moment, wo du explodierst, tut es dir schon wieder leid.
Ja.
Soll dir nicht passieren, aber es ist einfach auch nur menschlich. Also das ist, dass man da auch einfach, man muss das selbst irgendwie auch lernen, aber das sind so die Themen, Selbstzweifel, Grenzen setzen, Überforderung, Wut und Emotionen und das sind so die Themen, wo sich Eltern dann.
Und vielleicht auch so Erwartungshaltung auch von anderen, vielleicht die man von anderen durch andere mitbekommt, weil das ist das, was ich manchmal, wo ich auch, wo glaube ich so auch unser Ding kam, wo wir gesagt haben, deswegen wollen wir den Podcast machen, weil es einfach fucking zu viele Lügen gibt, die da erzählt werden. Einfach, ist immer alles gut und was weiß ich. Ja, nee, überhaupt nicht.
Da, wo alles gut ist, ist meistens alles scheiße. Das ist unser Motto.
Ja.
Also da, wo immer High-Detail ist und viele sagen, oder irgendwelche Kita-Eltern, auch bei uns zu Hause alles gut und harmonisch, super toll.
Genau.
Da, wo das Gefühl, dass bei denen gibt es nie strahlt, bei denen gibt's nie irgendwie lauten, dass die Kinder mal lauter werden, bei denen gibt's keine bockigen Kinder.
Blender.
Wo du denkst, und da glaube ich, da brennt's am meisten.
Oh ja.
Ja.
Da brennt's am meisten. Und wir gehen halt da sehr offen mit um. Daraus ist auch dieser Podcast entstanden, weil wir gesagt haben, wir sind da offen mit auch mit unseren, auch uns auch mal schon mal dabei zu erwischen, dass wir Fehler machen als Väter.
Ey, ständig.
Was also, menschlich ist, wie wir gerade festgestellt haben.
Absolut.
Und wir sind, wie gesagt, auch nur Menschen, wir sind auch nur Väter und man kann, die perfekte Erziehung gibt's sowieso nicht. Meiner Meinung nach, und man darf Fehler machen, man kann Fehler machen, man muss sich den Fehler aber einfach bewusst sein. Und dann dementsprechend auch das Ganze wieder deregulieren, ne?
Ja, sehe ich genauso. Also diese Eltern, von denen du sprichst, Olli, die kenne ich auch. Also wo man auch so denkt, boah, okay, so will ich das auch gerne haben. Die Kinder gehen immer mit und die Frage, die ich mir inzwischen stelle, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das immer das macht, was du sagst, dann frage ich immer, welcher Preis muss das Kind dafür zahlen? Weil oft ist es ja so, dass das immer so sehr konservative, autoritäre Eltern zum Teil auch sind, die sagen, du ziehst jetzt deine Schuhe an und dann macht das Kind so ohne Murren und Knurren die Aufgabe, die ihr aufgetragen wird dem Kind, und dann denke ich immer so, boah, ob das immer so richtig ist, wie es gerade da ist. Versteht ihr, wie ich das meine?
Ja, total. Also ich finde, es
kann natürlich auch einfach nur ein super cooles Kind sein, das einfach das macht, was Mama und Papa sagen, aber ich habe das Gefühl inzwischen, dass das einfach manchmal auch eine gebrochene Seele ist. Einfach weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, dann gibt's halt wieder Zunder, ne?
Und ja, klar.
Da ist mir das lieber, wenn man mal so ein bisschen Feedback kriegt und sagt, nee, ich will jetzt nicht. Das heißt auch, du kommunizierst mit deinem Kind und das kann auch sagen, ich will jetzt einfach noch im Kindergarten bleiben oder so. Und dann sagst du, nein, wir müssen aber zur Musikschule. Sagst du, ich will aber nicht. Ja. So, versteht ihr, was ich meine? Das ist so.
Ja. So eingeschüchterte Kinder. Ja,
das ist so die Vermutung. Das heißt natürlich nicht, dass es bei jedem so ist, aber.
Nee, aber glaube ich, liegst du schon ganz recht.
Mhm.
Ja, kommen wir nochmal zum ganz anderen Thema, zum unangenehmeren Thema. Wir fanden den Content zum Thema Mobbing gut, also echt gut. Und finden das Thema sehr wichtig. Was ist aus deiner Sicht wichtig, um A, nicht zum Täter zu werden, und B, sofern das eigene Kind Opfer von Mobbing wird, ihm den Mut zu geben, sich jemandem anzuvertrauen?
Okay, also Mobbing, viele finden immer dieses Wort Mobbing ist immer so schnell. Gibt es einen Streit, ist es gleich Mobbing. Also das so, da muss man immer schon mal, um das mal kurz zu sagen, man muss immer differenzieren. Also jetzt so dieses, was man so aus dem Kindergarten kennt, du darfst heute nicht mitspielen und 2 Stunden später wieder schon. Also so, das ist immer so ein bisschen, da muss man vorsichtig mit sein, dass man gleich Mobbing, weil Kids heute mögen sich, morgen hassen sich wieder. Also das ist so ganz normal.
Ja, ich kenne es auch von meiner Arbeit häufig. Da wird auch schon mal schnell das Wort Mobbing in den Mund genommen. Vor allen Dingen auch seitens der Kinder. Und und es sind einfach manchmal nur harmlosere Streitereien, die dann am nächsten Tag, wie du sagst, wieder völlig, ist dann wieder die Welt völlig in Ordnung. Und dann wird das Wörtchen wird halt zu schnell in den Mund genommen oft.
Ja, es wird oft sind auch Eltern.
Der Kinder selbst.
Aber ich habe auch oft Eltern, die das so sagen, mein Kind wird gemobbt, weil das heute jetzt mal nicht mitspielen durfte oder so. Oder die haben, ich habe das Gefühl, sie wird gemobbt. Ich will das Thema nicht kleinreden. Das soll jetzt nicht, das soll jetzt nicht so klingen, dass das kleingeredet wird. Man muss nur wissen, dass Streit und Mobbing schon was Unterschiedliches ist. Um dir deine Frage auf das Thema Mobbing zu richten, du hattest gesagt, nicht zum Täter werden. Da ist es wichtig, dass du dein Kind, also in meinen Augen, die Empathie förderst. Also du musst dem Kind Empathie beibringen. Das kriegen sie meistens erst so mit 3 Jahren. So, dann, wenn du früh anfängst, dann lernt das Kind Empathie, dass man sagt, okay, ich habe auch Gefühle, andere Menschen, es gibt nicht nur mich, weil ja, die fangen ja an mit, ich will mein Bedürfnis reguliert haben. Das muss man denen beibringen. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass man Gefühle benennt, also dass man quasi dem Kind sagt, wenn du das sagst, fühle ich mich schlecht. Also wir haben es heute Abend auch, wir haben Streit gehabt, das ist ein gutes Beispiel. Und da hat meine Frau ja auch wieder gesagt, Mini, wenn du dich so verhältst, wie du es gerade machst und keinen Kompromiss eingehst, dann fühle ich mich schlecht. Und wenn du dann auch noch so frech bist. Und so machen wir das, seit die quasi zuhören kann. Also wir haben wirklich so früh wie möglich damit angefangen und hoffen, dass das funktioniert. Grenzen respektieren. Also ja, unser Kind muss die Grenzen respektieren. Wenn wir sagen Stopp, dann heißt es Stopp. Und dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Wenn sie mal so über die Stränge schlägt oder so, genau so kann sie das auch bei uns sagen. Also wenn wir ihr was machen, dann kann sie auch sagen, Stopp, ich will jetzt nicht mehr, das ist jetzt, sie muss sich beruhigen oder so, weil sie, das funktioniert auch ganz gut. Und Vorbild sein. So wie du mit anderen Menschen umgehst, das ist Lernen am Modell, sag ich immer. Die Kids schauen dir mehr ab, als du denkst. Und da würde ich, du musst es deinem Kind vorleben, dass man Menschen gut behandelt. Das zum Thema nicht Täter werden, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich noch im Kopf hätte.
Ja, aber ich würde sagen, also würde ich ja auch so sehen. Ne? Also und ich meine, wenn ich uns drei jetzt so sehe, tatsächlich, wie gesagt, Kai, bei dir eher auch durch deinen Content und so und bei uns eben auch durch unsere Gespräche, dann muss ich sagen, da habe ich so ein ganz gutes Gefühl, dass es doch recht gut läuft. Und auch tatsächlich so in den Gesprächen mit den Kids auch, so dass ich denke, so, boah, ja, also sowohl auf der einen Seite, dass so dieses Ding kein Täter werden und auf der anderen Seite auch sich für andere einsetzen. Ne?
Ja.
Also da muss ich ganz besonders den Mittleren hervorheben, der da tatsächlich einen sehr, sehr hohen Sinn für Gerechtigkeit hat. Ja, so auch sein letztes Butterbrot teilen würde und so. Und finde ich richtig klasse.
Das ist auch wichtig, also dass die zum Beispiel merken, ey, dem geht's jetzt nicht gut, auf dem hacken alle rum, dass die dann halt sagen können. Und auch, das ist wichtig, das machen die meisten ja, weil sie die ihrer Peer Group angehören wollen. Und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Man möchte ja in seinem Sozialgefüge natürlich immer irgendwo dazugehören. Und sich da gegen seine eigene Gruppe oder sein soziales Umfeld zu stellen, um jemanden Schwächeren, das bedeutet schon sehr viel Charakterstärke. Ja. Kann man in meinen Augen aber auch trainieren. Und das fängt, glaube ich, auch schon früh an. Also ich mache zum Beispiel mit Mini so Fragen, keine Ahnung, was ist, wenn jetzt jemand, sie hat in dem Kindergarten waren zwei Mamas oder so, und dann frage ich halt, ja, was ist denn, wenn jetzt die Kinder fragen oder die ärgern, weil die zwei Mamas hat und kein Papa? Und dann sagt sie halt, ja, dann will ich Stopp sagen und sagen, hört auf und so. Also so gehen wir das theoretisch durch und in der Hoffnung, dass das dann auch irgendwann fruchtet.
Ja.
Die zweite Frage war, wie, was machen soll, wenn das eigene Kind betroffen ist, oder?
Ja, genau.
Genau.
Also da würde ich jetzt zum Beispiel, da ist wichtig, also in meinen Augen, also natürlich ist es für mich das Wichtigste, wenn das Kind zu mir kommt, dass ich zuhöre, also auch wirklich sage, und nicht sage, ach, das ist völliger Quatsch, morgen ist alles wieder in Ordnung, dass ich das ernst nehme, dass ich dem Kind Sicherheit gebe, dass wenn es mir etwas erzählt, dass es nicht so Angst haben muss, dass ich es nicht ernst nehme, Sicherheit geben, so dass ich weiß, okay, ich kümmere mich drum, ich helfe dir, lass uns überlegen, was können wir machen. Und was ich zum Beispiel nicht machen würde, ist das Kind direkt selber ansprechen, also den Mobber quasi, weil das funktioniert nicht. Also ich würde immer auch die Eltern jetzt nicht direkt ansprechen. Ich würde immer gucken, dass ich über eine neutrale Person, in dem Fall Kindergärtnerin oder Lehrerin, jemanden mit ins Boot hole, Sicherheit geben. Dann würde ich auch, das ernst nehmen, was es zu mir sagt. Also wenn ich merke, das Kind zieht sich zurück, es ist nicht mehr so gut, es will nicht mehr in den Kindergarten oder so. Es merkt, manchmal muss man auch darauf achten, warum hat es so viele blaue Flecken zum Beispiel, weil es getreten wird oder so. Das muss man halt selber beachten, weil viele Kinder reden da ja gar nicht drüber. Die werden einfach still und dann fragt man ja, wie war es heute? Gut. Was habt ihr gemacht? Nichts oder so. Und da ist es wichtig, dass das Kind die meisten, also ich kann es am besten mit Mini machen, wenn sie irgendwas bedrückt. Das merke ich. Also ich merke, irgendwas stimmt da nicht. Meistens ist es dann, ja, sie durfte heute mal nicht mitspielen oder irgendjemand anderes war heute die Bestimmerin, obwohl eigentlich Montag war und sie war die Bestimmerin heute oder so. Ihr kennt ja das wahrscheinlich auch. Also ja, man merkt so, irgendwas ist da im Argen oder so und dann ist sie total unleidlich oder so. Und ich finde immer, dass sie am besten redet, nicht wenn ich direkt nach dem Kindergarten nachfrage, sondern ihr ein bisschen Luft gebe und sie und irgendwas mit dir mache. Also ich gehe zum Beispiel, hier malen wir oder so. Und dann malen wir und dann, oder wir kochen das Essen oder sie darf irgendwas schälen oder sowas. Und dann irgendwann kommt das so. Und die hat mich, finde ich, auch doof. Und dann sage ich, oh, okay, was war denn da los? Die durfte heute nicht Bestimmerin sein. Und so kommt man, also meistens passiert das irgendwie so nebenbei. Die wollen das schon erzählen, dann muss man das so. Bei Jungs ist es schwieriger.
Stimmt.
Die machen schon ein bisschen, also,
die muss man auch so. Wenn ich meinen Sohn abhole oder so von der OGS mal, wenn ich mal in den Genuss komme, dann sage ich, wie war's denn? Will ich jetzt nicht reden, ich will jetzt nicht reden, Papa. Okay, dann akzeptiere ich das.
Ja.
Und dann habe ich das, dann weiß ich, okay, er braucht jetzt gerade erstmal seine Ruhephase so.
Ja.
Um alles zu verarbeiten, wahrscheinlich, um alles sacken zu lassen und dann, ja, irgendwann später, wenn irgendwas vorgefallen ist oder so oder irgendwas Spannendes zu erzählen gibt, dann öffnet er sich auch.
Mhm.
Und bei der Tochter ist das meistens dann abends, wenn du sie ins Bett bringst, dann fängt die an, dich zuzuquasseln, ne?
Ja.
Da, von jetzt auf gleich, den ganzen Nachmittag nicht kaum Ton gesagt, aber abends im Bett geht dann los. Und die böse Erzieherin. Ja, das ist
die, also,
so unterschiedlich.
Das ist richtig. Also, um das so zusammenzufassen, also zuhören ohne Bewertung, würde ich sagen, ernst nehmen, Sicherheit geben, also dass, wenn sie was erzählt, dass ich sie nicht verurteile dafür oder du bist wahrscheinlich selber dran schuld, so ein Satz finde ich ganz schrecklich. Hilfe holen, das heißt mit den Erziehern vielleicht auch mal sprechen oder mit den Lehrern, je nachdem.
Ja.
Ich mache es inzwischen so, dass ich nach dem Kindergarten sie gar nicht abhole und frage, wie war's, sondern ich sag hallo, die einzige Frage, die ich stelle, geht's dir gut? Dann vielleicht antwortet sie, aber dann erzähle ich von meinem Tag. Also ich sag dann immer, ich habe heute, nachdem ich dich weggebracht habe, bin ich zur Arbeit gefahren, dann habe ich eingekauft und dann bin ich hier wieder hergefahren, habe dich abgeholt und so. Dann quassel ich erstmal und dann sitzt sie einfach nur da und sitzt dann in ihrem Lastenrad und man merkt so, die lässt sich das einfach so auf sich einrieseln. Das ist immer ganz angenehm.
Ich glaube auch, die hatten auch mal einen anstrengenden Tag und so. Und
genau.
Ja.
Vitor, so, jetzt kommen wir noch. Vitor sagt immer, die haben
langsam
so
langsam Richtung Finale.
Ja, genau. Jetzt kommen wir noch eine Schnellfragerunde. Jetzt gibt's mal wieder ein bisschen was Lockeres.
Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Genau.
Hau raus. Also,
lieber Elternabend in der Kita oder eine Stunde Schnappi, das kleine Krokodil in Dauerschleife?
Okay, Elternabend. Da muss ich nicht singen.
Ich müsste echt gut drüber nachdenken.
Komm, ich habe Kita. Also ich meine, es kommt, ich war, ne, also Elterninitiative würde ich sagen, dann würde ich Schnappi nehmen. Aber ansonsten in der anderen Kita würde ich sagen, definitiv Eltern.
Ja.
Also
kommt immer drauf an, ja.
So sieht's aus.
Kinderanimationen im Urlaub, auf oder vor der Bühne?
Ich bin auf der Bühne, inzwischen sogar.
Ja, bin ich auch dabei.
Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Wir drei auf der Bühne, wir rocken das definitiv. Ich kann mir gut vorstellen, aber.
Ja, da kommt man irgendwie rein, das muss man, ja.
Oh, auf der Bühne, da hätte ich so Bock. Also es ist, glaube ich, so meine heimliche Leidenschaft, wo ich drauf Bock hätte. Beziehungsweise, wenn ich immer ganz neu starten müsste, irgendwo Kinderanimateur, hätte ich Bock drauf.
Ja,
das ist gut. Tag.
So, jetzt kommt's. Du, bei welchem Lied bist du, bei welchem Kinderlied bist du textsicher?
Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich glaube, das Fliegerlied. Ich so stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe. Und ich spring.
Das ist vom Schnappi.
Nee, Schnappi ist nicht. Das war zu der Zeit, als es noch das Jamba-Spar-Abo gab, Sende Crazy Frog an die 11833 oder was.
Der Figaro King.
Ja.
Das war auch super.
Ehrlich.
Oder die Biene da.
Ja.
Keine Ahnung.
letzte Frage.
Kommst du, letzte Frage?
Ja, krass.
Euer Elternkodewort, wenn es nach dem eurer eure Tochter im Bett ist, doch was vom Lieferdienst gibt.
Früher hatten wir...
Gibt es da so ein Codewort oder so ein Zeichen?
Nee, wir sprechen eher so darüber, dass wir sagen, morgen kommt noch was von Amazon oder so. Also wir sagen schon so, dass wir uns was liefern lassen wollen oder so, aber dann ist eigentlich mein UPS-Paket schon angekommen oder ja, Amazon liefert doch noch, oder? Dann.
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns schon die ganzen, also bevor eigentlich dieser Moment kommt, wo man sagt, jetzt wird noch was gekocht, dann gucken wir uns immer schon so an, immer so Blickkontakt hin und her, immer mal wieder, und dann spürst du schon, spüre schon, dass sie später was zu essen bestellen.
Ja.
Entweder kommt dann, sollen wir jetzt was zu essen bestellen und die Kinder essen mit oder erst wenn die Kinder im Bett sind. Also da kommt auch nochmal eine Entscheidung.
Ja, die gibt's natürlich.
Halten wir doch den Hunger durch, bis die Kinder pennen und bestellen dann gechillt was oder lassen wir die Kinder dran teilhaben.
Ja, bei uns war es lange Zeit immer Müsli. Gab es da Müsli.
Oh, das ist gut.
Leckeres Müsli für Döner.
Ja, perfekt. Das ist gut. Ja, wir sagen so, irgendwelchen Lieferdienst nennen wir. Oder es gibt, so wie bei euch, diese nonverbale Kommunikation.
Ja.
Was ist denn, was essen wir denn heute? Ja, Mini kann ja ein Brot essen.
Genau. Die Kinder haben ja schon in der Kita gegessen oder so, ne?
Wenn die Kinder dann das Gefühl finden.
Ja, ciao, Endgegner.
Dieser Blick.
Ja,
das gibt ein
Sponsor. Deswegen muss ich...
Ich bringe sie mal direkt in zur Tonne danach.
Ja, und so, genau so
muss es sein. Irgendwann hatte ich es mal. Oder auch Süßigkeiten, ne? Wenn du Süßigkeiten gegessen hast.
Tödlich.
Ja.
Das ist unfair. Ja, diesen berühmten Snackteller nach der Kita, da sind ein paar Gummibärchen drauf, Brezeln. Dieser berühmte Snackteller und kurzes auf den Kicker gucken. Und wenn du dann, wenn die den irgendwann vergessen und die stellen den irgendwo hin, die denken da gar nicht mehr drüber nach und du kippst den irgendwann in den Müll und die machen den Mülleimer auf, um irgendwas wegzuschmeißen, Taschentuch oder so. Boah, nee, meine Snacks sind weggeschmissen, wer hat das gemacht? am nächsten Morgen oder so.
Man kippt es weg und in dem Moment wollen sie was haben. Ja. Das kommt auch immer. Also du sagst so, okay, die haben jetzt 2 Stunden nach dem ganzen Teller nicht mehr gefragt, jetzt ist das alles schon durchgesifft, ich schmeiß es jetzt weg. Und dann merkst du einfach, und sobald du den Mülleimer zumachst, wo ist mein Snackteller? Der ist schon weg. Ja, das sind so.
Ja, da sind wir durch.
Nice.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich.
Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit
euch. Ja, coole Folge.
Ja, sehr kurzweilig.
Dass du dabei warst.
Gerne. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bei Lach und Sack Geschichten.
Ciao, ciao. Danke.
Ciao.